Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer, guten Abend. Milo Rau hat als Intendant der Wiener Festwochen gemacht, wofür er berühmt wurde. Die Wiener Prozesse verhandeln unter anderem Schuldfragen rund um die Corona-Pandemie. Das Kunstmuseum in Mülheim an der Ruhr ist neu eröffnet. Wir sprechen über das neue Haus unter neuer Leitung. Rückt die Mitte nach rechts, ist eine Frage, die uns nach dem Skandalvideo auf Sylt beschäftigt, wo rassistische Parolen auf einen Partyhit gegrölt wurden. Und das sächsische Theatertreffen findet da statt, wo die neue Rechte schon in Stadtparlamenten sitzt. Ein Bericht zur Lage. Milo Rau bringt mit seinen Gerichtsformaten Opfer, Täter, Zeugen und Expertinnen zu Prozessen auf eine Theaterbühne und trotzdem geht es um alles. Das Kongo-Tribunal war veritable Geschichtsaufarbeitung. In den Moskauer oder Züricher Prozessen ging es auch um knallharte gesellschaftliche Realitäten. Jetzt findet diese Art Reenactment oder, wie Milo Rau es nennt, soziale Plastik an gleich drei Wochenenden in Wien statt. Unter dem Titel »Die korrupte Republik« geht es um die Themen Kulturkriege, die FPÖ oder eben die Pandemie. Wegen der standen am ersten Wochenende der demokratische Rechtsstaat und gleich die ganze Republik Österreich vor Gericht. Sven Riklefs hat für uns zugehört.
Das Gericht erscheint. Bitte erheben Sie sich.
Bitte nehmen Sie Platz. Ich erkläre die Sitzung für eröffnet.
Allein sie schon verlieh dieser Gerichtsperformance die notwendige Seriosität und Ernsthaftigkeit. Irmgard Griss, die ehemalige Präsidentin des Obersten Gerichtshofs der Republik Österreich. In der Rolle der Richterin führte sie mit freundlicher Strenge durch dieses erste Prozesswochenende und machte dabei gleich zu Beginn deutlich, wo der theatrale Freiraum endete und die Gerichtsrealität begann.
Darf ich Sie bitten, dass Sie nicht applaudieren zwischendurch? Es wird nach Ende des Prozesstages genug Gelegenheit sein, Ihre Zustimmung oder was immer zum Ausdruck zu bringen in einer Gerichtsverhandlung. Ist es besser, wenn nicht applaudiert wird.
Die Besetzung dieser Gerichtssimulation war hochkarätig. Das Spektrum reichte von namhaften Prozessjuristinnen und Juristen in den Rollen von Anklage und Verteidigung bis zu ebenso namhaften Wissenschaftsexpertinnen und Experten. Und im Kreuzverhör des Zeugenstandes hörte man österreichische PolitikerInnen, die während der Corona-Pandemie Verantwortung trugen. Angeklagt war die Republik Österreich wegen möglicher Verfehlungen während der Pandemie in drei Fällen. Wegen grundrechtswidriger Eingriffe wie etwa Schulschließungen, wegen des unzureichenden Schutzes vulnerabler Gruppen und wegen der umstrittenen Unternehmensförderung, wie der Ankläger, der Jurist und Verfassungsexperte Alfred Noll erläuterte.
Das Argument unserer Klage beruht darauf, dass nicht mit ganzer Anstrengung gearbeitet wurde. Hier wurde mit halber Anstrengung gearbeitet. Das Argument der Klage besteht darin, dass nicht nur nützliche Maßnahmen ergriffen wurden, sondern definitiv auch unnütze Maßnahmen, schädliche Maßnahmen. Und dass das insgesamt dazu geführt hat, dass es nicht möglichst vielen möglichst lange gut geht, sondern dass es vielen auf Dauer schlecht geht.
Was im besten Fall als Resultat dieser Wiener Prozesse am Ende stehen könnte, das nahm Milo Rau selbst in seiner Eröffnungsrede als Utopie vorweg.
Die Wiener Prozesse versuchen mehr zu sein als ein bloßes Gerichtsverfahren. Eine Debatte über Österreich, die Verwerfungen und Konfliktzonen in seiner Politik, Gesellschaft und Kultur. Positionen werden hier aufeinandertreffen, die sich normalerweise nicht zuhören. Wir alle sollten deshalb versuchen, wie die Geschworenen zu sein, zuzuhören, die Argumente gegeneinander abzuwägen und am Ende zu einem Urteil zu kommen.
Alle wurden angehört, Expertinnen, Betroffene, Politiker. Und tatsächlich schuf dieser Prozess in seiner strengen Gerichtsanordnung den notwendigen Freiraum, dem ganzen Spektrum von Argumenten und Sichtweisen zu folgen, ohne dass sich der Schleier der aggressiven Hysterie darüber legte, der diese Debatte sonst längst unmöglich gemacht hat. Im Freiraum Theater, Auf der Grundlage von realen juristischen Normen konnten Rechtsverletzungen des Staates in der Zeit der Pandemie und eventuelle Schadensersatzansprüche von Betroffenen in allem für und wider verhandelt werden. Im Kollektiv mit dem Publikum entstand dabei so etwas wie eine gesellschaftsumfassende Verständigung. Am Ende entschieden sich die Geschworenen, die Republik Österreich im Fall der grundrechtswidrigen Eingriffe freizusprechen, wobei sie explizit diesen Freispruch nicht als Freibrief für zukünftige Regierungen verstanden wissen wollten. Im Fall des unzureichenden Schutzes vulnerabler Gruppen sahen sie dagegen den Staat in der Verantwortung. Im dritten Fall hatten sich Anklage und Verteidigung vorab auf einen Vergleich geeinigt. Das Wiener Publikum dankte allen Beteiligten am Schluss mit dem nun wieder freigegebenen Applaus für ein Theater, das die Verteidigerin in ihren Abschlussworten zu Recht als ein Projekt der Aufklärung bezeichnet hatte.
Sven Rikleffs über den ersten Wiener Prozess zu den Folgen der Corona-Krise, ein Theaterereignis bei den Wiener Festwochen. Das Kunstmuseum Mülheim an der Ruhr logiert im alten Postamt und wurde am Wochenende nach 6 Jahren Renovierung wiedereröffnet. Ein neues Outfit am alten Ort also, eine neue Sammlungspräsentation und seit einem halben Jahr eine neue Direktorin, Stefanie Kreuzer. Und die hat die neue Präsentation der Sammlung im Herzen wild genannt. Christiane Vielhaber war für uns dort. Christiane, das wünscht man natürlich jeder Kunst. Aber was ist in Mülheim damit gemeint und wie sieht das jetzt aus?
Ich habe das für mich so erklärt. Es gibt nämlich keine Erklärung. Ich habe auch mit der Kuratorin, die ich schon lange kenne, gar nicht über diesen Titel gesprochen. Aber ich habe dann gemerkt, seit 1962 wird dieses Museum ohne Haus, dieses Museum, was immer ein Provisorium war, professionell von Studierten Kunsthistorikern geführt. Inzwischen sind es 6 an der Zahl und jeder hat diesem Haus irgendwie einen anderen Stempel aufgedrückt und ich denke, jede ist anders wild in ihrem Herzen und jede hat versucht, das Beste draus zu machen aus den finanziellen Querelen, aus den politischen Querelen. Was will man machen, wenn man kein wirkliches Haus hat? Und jetzt in dieser Post, also gerade ist man da eingezogen, dann muss man schon wieder zumachen für 6 Jahre. Und was macht jetzt die Neue, die vorher noch gerade in Bonn am Kunstmuseum war und jahrelang vorher in Leverkusen? Und das heißt also, wenn sie in Bonn war und wenn sie in Leverkusen war, dann kennt sie die rheinische Szene. Und dann ist das genau die richtige Frau für dieses Haus, weil das ganze Haus in Mülheim ist eigentlich gegründet als so ein Popelskram, so allerwelts, so Heimatmuseum und was es alles Mögliche war.
Mhm. Und mit Kunstgewerbe. Die Sammlung, müssen wir dazu sagen, baut auf die Sammlung der städtischen Kunstsammlungen und auf den Werken des Mülheimer Chemikers und Nobelpreisträgers Paul Ziegler. Da soll viel klassische Moderne dabei sein. Sind das erstklassige Werke?
Karin, ich war nach dem Besuch im Museum so fertig und dachte, die Autobahn ist so, jetzt trinke ich irgendwo einen Kaffee und gehe in ein Café rein und da sitzt eine Frau und sieht meine Unterlagen, die keine des Deutschen nicht so ganz mächtig ist, aber sagt, Sie waren unser Museum? Feininger, Klee, Macke? Und dann sage ich, ja, und am Wochenende können Sie umsonst rein. Und diese Verbindung des Publikums, also des Bürgertums oder so, mit diesem Museum, mit diesen Werken, die sonst nicht immer zu sehen waren. Die waren oben, das sind ja 3 Geschosse und es ist sehr große Räume, kleine Räume, Kabinette. Die hat man nicht immer gesehen und die waren jetzt auch vorher auf Reisen, die Sammlung Ziegler, und die wirklich schön ist. Und daneben sind dann aber auch Werke, die in den Expressionismus, in den Bauhaus zu Feininger und Klee passen. Zu Macke, zu Nolde, die so eine Einheit bilden jetzt im Untergeschoss und Obergeschoss, was will man machen? Es ist ein Museum der Bilder und wenn man nicht viel Geld hat, kauft man Grafik. Es ist die größte Zille-Sammlung, die es außerhalb von Berlin gibt. Auch das ein Berliner, der nach Mülheim gezogen ist und mit dem Sohn von Zille befreundet war. Also sowas ist in diesem Haus zu sehen. Viele Künstler aus Mülheim haben dem Museum was geschenkt oder sie haben Installationen gemacht, die sind dann da gelassen worden. Oder es sind Leihgaben von Künstlern. Insofern ist das ein Sammelsurium und was will man damit machen?
Nun hat man ja aber Erwartungen an ein Museums- Umbau und eine Neupräsentation in Sachen Ordnung, vor allem aber in Sachen Einordnung und Einführung. Ist das gelungen?
Man kann das nicht chronologisch hängen überhaupt. Und bei dieser Masse an Papierarbeiten, wenn man jetzt sagt, die haben einen Polke und die haben eine Katharina Groß, die gerade eine Riesenausstellung in Bonn hat, von der ist eine Papierarbeit, von Polke ist eine Papierarbeit. Und dann guckt man, wo sind zurzeit jetzt Themen? Und ganz früh wurde gekauft die Serie von Warhol zum Mord an Kennedy, nachdem Warhol ja selbst angegriffen worden war. Und die hängt jetzt eigentlich als etwas ganz Aktuelles zu dem, was wir an Kriegen, an Terror und solchen Sachen haben. Es gibt Arbeiten mit Schriften, es gibt Arbeiten, wo man sieht, nach dem Krieg informell der Aufbruch im Rheinland, wo das vorher das junge Rheinland in den 20er Jahren und dann der westdeutsche Impuls und wo das alles so und Raum für Raum, es ist so, sie werden gezwungen, sich ihren Reim zu machen und das macht eigentlich Spaß.
Herzlichen Dank, Christiane Vielhaber über das neue Kunstmuseum in Mülheim an der Ruhr. Über das neu eröffnete, sagen wir. Wir werden sie jagen, sagte Alexander Gauland von der AfD bei deren Einzug in den Bundestag. Das muss man von heute aus als echte Drohung verstehen. Derzeit hören wir nämlich immer wieder, dass PolitikerInnen niedergebrüllt, bedrängt oder sogar angegriffen werden. Und das Skandalvideo von einem Nobelclub auf Sylt, auf dessen Terrasse Menschen den Slogan »Deutschland den deutschen Ausländer raus« auf einen 20 Jahre alten Partyhit grölen, zeigt: Ausländerfeindlichkeit ist kein Unterschichtenthema und keine Bildungsfrage. Die Amadeo-Antonio-Stiftung ist seit Jahren und Jahrzehnten engagiert gegen die Verbreitung rechten Gedankenguts unterwegs. Robert Lüdecke ist ihr Sprecher. Vor der Sendung habe ich ihn gefragt, wie ordnen Sie dieses Video ein?
Also zunächst mal hat mich dieses Video überhaupt nicht überrascht. Es gab ja relativ breiten Aufschrei und Überraschung, dass es jetzt im Shampoos-Milieu von Sylt zu solchen, ja doch sehr extrem rassistischen Auswüchsen kam. Ich war vor allem überrascht, dass sich diese Menschen da so frei und ungehemmt in die Kamera zeigen und eben auch ihre Gesichter da präsentieren. Aber rein von dem, was da präsentiert wurde an Rassismus, an Fremdenhass, Ausländerfeindlichkeit, das zeigt eigentlich nur, wie breit diese Einstellungen in Deutschland verbreitet sind. Insofern macht dieses Video vor allem einfach nur etwas sichtbar, nämlich, dass wir ja ein Grundrauschen von Rassismus quer durch die deutsche Gesellschaft haben.
In den Deutschlandfunk-Kulturfragen von gestern mit Pauline Fröhlich habe ich gelernt, dass Rechtspopulisten ihre Ideologie ausgerechnet auf einen linken Denker wie Antonio Gramsci zurückführen. Das ist ja auch ein Beweis dafür, dass Intellektualität und Rechtsextremismus sich überhaupt nicht ausschließen. Was ist aber daran denn für die Mittelschicht so attraktiv?
Ich glaube, für die Mittelschicht ist beim Fall Rassismus am attraktivsten die Abgrenzung des eigenen von dem anderen und dadurch auch die eigene Aufwertung, ja, also eine Identitätsbildung. Wir sind wieder sehr, auch ein Bedürfnis nach Stolz sein, stolz auf das eigene Land und stolz sein auf die eigenen Leistungen. Und in diesem konkreten Fall, denke ich, geht es auch um wirtschaftliche und soziale Leistungen, die man nicht teilen möchte. Ja. Da geht es auch um etablierten Vorrechte. Das heißt, wir als diejenigen, die vermeintlich schon immer hier sind in diesem Land, uns stehen mehr Rechte zu und uns steht auch mehr Wohlstand zu und den möchten wir nicht abgeben. Und das mündet dann eben in eine nationalistische Abwehr gegenüber Zugezogenen und vermeintlich Fremden.
Ausländerfeindlichkeit und Ausgrenzung, Nationalismus und Nazi-Parolen in der Mitte der Gesellschaft. Ist das, was diese deutsche Gesellschaft erntet? Nach vielen Jahren demokratiefeindlicher Parolen auf der Straße, Stichwort Pegida, nach vielen Jahren AfD im Bundestag und deren ja demokratiezersetzenden Anfragen und Anwürfen?
Ich glaube, Pegida war schon das richtige Stichwort. Wir müssen ja erst mal sagen, solche Einstellungen sind ja grundsätzlich auch nichts Neues. Auch diese Parole, Deutschland den deutschen Ausländer raus, das kennen wir ja schon seit Jahrzehnten, schon seit den 1990er Jahren als klassische Neonazi-Parole. Die war zwar gesellschaftlich geächtet, aber jetzt bricht sich sowas eben wieder Bahn. Und ja, wenn wir uns die Entwicklung angucken von rechten Straftaten, rechten Gewalttaten und auch eben ja solchen öffentlichen Bekundungen von klarem, offenem Rassismus, und das gegenüberlegen über die Entwicklung der AfD und ihren Zustimmungsergebnissen, ihren Wahlergebnissen, dann ist der Zusammenhang nicht von der Hand zu weisen. Rechtsextreme wie die AfD haben genau dieses Klima, den Boden bereitet für so ein Denken und das auch offen darüber sprechen. In Talkshows, in den Parlamenten, auch im Straßenwahlkampf. Und wir sehen jetzt, zu was das führt, nämlich zu dieser so oft beschworenen, verschobenen Grenze des Sagbaren.
Wer sich für die Demokratie in Deutschland einsetzt, sei es auf Seiten der Politik, seien es Kulturschaffende, erlebt jetzt schon systematisch Anfeindungen bis hin zur puren Gewalt. Was muss Ihrer Ansicht nach jetzt passieren? Nochmal so eine Art Volksaufstand, wie wir ihn seit Januar gesehen haben, für die Demokratie?
Ja, wir hatten schon vor 2 Jahrzehnten einen Aufstand der Anständigen. Und das war ja auch so ein gesamtgesellschaftlicher großer Aufschrei und vor allem eine Ächtung des Rechtsextremismus und rechten Denkens und Handelns. Und offenbar ist das, was damals aufgebaut wurde, auch an Unterstützungsmöglichkeiten, an Förderprogrammen, das ist erodiert und weggebröckelt. Und das müssen wir wieder zurückgewinnen. Wir müssen das wieder aufbauen. Wir brauchen diese Brandmauer gegen rechts, nicht vor allem durch die Parteien, da auch, gar keine Frage, aber wir brauchen die auch als Gesamtgesellschaft. Es ist einfach ungeheuerlich, wenn sich Menschen in der Öffentlichkeit mit tief rassistischen Parolen präsentieren und eben wirklich keine Konsequenzen fürchten, sondern ganz bewusst dazu stehen, dann ist es mit der gesellschaftlichen Ächtung nicht mehr weit her und da müssen wir ran.
Robert Lüdecke, Sprecher der Amadeo-Antonio-Stiftung zu ausländerfeindlichem Gegröle und rechtsextremer Gewalt. Beim Münchner Oktoberfest wurde heute bekannt, wird der Partysong L'amour toujours verboten, also nicht gespielt werden. Und einen Kommentar zum Thema hören Sie ab 19.05 Uhr in diesem Programm. Das 12. Sächsische Theatertreffen hat ganz bewusst auf Vielfalt gesetzt und die politische Dimension von Theater mit eingepreist. Im Theater wird die Welt durchgespielt und Zukunft verhandelt. Radikal emotional, radikal utopisch, radikal künstlerisch. 11 Sprechtheaterproduktionen aus ganz Sachsen waren beim Theatertreffen in Leipzig zu sehen. Eine Studiotour führte zu Produktionen der freien Szene im ländlichen Raum. Eine kulturpolitische Diskussion beleuchtete aber auch Geldnöte und die Gefahr durch rechte Einflussnahme. Damit ging das Sächsische Theatertreffen gestern Abend zu Ende. Alexander Moritz war für uns dabei.
Klar ist, dass wir alle entschlossen sind, zu stören, zu unterbrechen, zu Inhalten zu bringen, Alarm zu schlagen. Und wie weit geht ihr dabei oder wie weit gehst du dabei? Ich bin bereit, alles zu tun, was mir friedlich möglich ist.
Wozu radikaler Protest? Was ist radikal? Was löst Radikalität aus? Stimmen junger Menschen, kollagiert mit Interviews aus vergangenen Jahrzehnten, sind zu hören. Auf der dunklen Bühne performen dazu 5 Menschen in blauen Kostümen mit exaltierten Bewegungen. Das Sächsische Theatertreffen begann hypernormal mit dem gleichnamigen Tanzstück am Theater der Jungen Welt in Leipzig. Das tut das, was Theater tun soll. Meinungsräume öffnen und Debatten anstoßen, die in aufgeheizter gesellschaftlicher Stimmung kaum mehr möglich scheinen. Zwischen Klimaaktivisten und Autofahrern, rechts und links, Stadt und Land.
Wir alle haben Theater dringend nötig,
sagt Lutz Hillmann zur Eröffnung, Intendant des Deutsch-Sorbischen Volkstheaters in Bautzen und Leiter des Landesverbands Sachsen im Deutschen Bühnenverein.
Die durch das Grundgesetz garantierte Kunstfreiheit ermöglicht uns, alles auf der Bühne zu diskutieren und so diesem Gefühl der Meinungseinschränkungen etwas entgegenzusetzen. Theater darf nicht ausschließen, keine Meinungen und erst recht keine Menschen. Es muss nur menschlich sein.
Eine Woche lang wurden Stücke der Sächsischen Theater in Leipzig gespielt, ausgewählt von Publikumsjurys und vielfältig wie das Land. Von Ibsens »Der Volksfeind« vom Theater Bautzen bis zum Liedertheaterabend über den durchaus kontroversen erzgebirgischen Volkssänger Anton Günther. Beide Male ausverkauft war das beispielhafte Leben des Samuel W. Das zu Recht gefeierte Auftragswerk von Schriftsteller Lukas Rietschel für das Theater Görlitz-Zittau zeichnet den politischen Werdegang eines AfD-Politikers nach, vom eher durchschnittlichen Schüler im Nachwendewirrwarr der 90er zum Landtagsabgeordneten einer rechtsextremen Partei. Zunehmende Einflussnahme durch die AfD bereitet vielen in Sachsens Theaterwelt Sorge. Das wird bei einer kulturpolitischen Matinee mit Landtagsabgeordneten deutlich, zu der die AfD allerdings keinen Vertreter geschickt hat. AfD-Kulturpolitiker Thomas Kirste kritisierte dafür gerade erst per Pressemitteilung das Staatsschauspiel Dresden, dessen Programm folge einem linken politischen Mainstream und würde so Bürger abschrecken. Die AfD droht regelmäßig damit, unliebsamen Kultureinrichtungen Fördergelder zu streichen. Im Landtag waren solche Versuche bisher nicht mehrheitsfähig. Bei den Kommunalwahlen in 2 Wochen könnten die Rechtsextremen aber zulegen. Theater dürften nicht in Selbstzensur verfallen, appelliert die Grünen-Abgeordnete Claudia Meicher.
Nein, wir machen ganz selbstverständlich das, was wir per Verfassung garantiert haben, nämlich wir lassen uns nicht in unsere Inhalte und Programme reinreden. Das wird immer schwieriger.
Daran hat allerdings auch die CDU einen Anteil. In Zwickau zum Beispiel haben CDU und AfD im Stadtrat gemeinsam dem städtischen Theater verboten, auf Plakaten oder im Programmheft gendersensible Sprache zu verwenden. In Leipzig echauffierte sich eine CDU-Stadträtin, dass im Theater der jungen Welt gegendert wird, in einem Stück, das sich mit Geschlechtsidentität beschäftigt. CDU-Abgeordneter Robert Klemen verteidigt seine Parteikollegin.
Ich glaube, wir sollten respektieren, dass Mehrheiten der Bevölkerung diese Gendersprache ablehnen.
Theater dürfe sich nicht an Mehrheitsgeschmack ausrichten, entgegnet Meicher. Winnie Kanowka, der Intendantin des kritisierten Leipziger Jugendtheaters, platzt die Hutschnur.
Auch hier greift de facto der Kunstfreiheit. Wenn sich ein Regieteam entscheidet, eine Inszenierung ohne Vokale zu machen, und wir erachten es als sinnvoll und es würde auch noch wirtschaftlich tragen, dann ist das auch ein Fakt der Kunstfreiheit.
Das Stück habe übrigens überdurchschnittlich viele Besuchende ins Theater gelockt. Kontrovers diskutiert wurde auch über die Finanzierung der Theater. Viele Intendanten befürchten angesichts gestiegener Kosten Einschnitte bei Programm und Personal. Mehr Geld vom Land ist allerdings nicht in Aussicht.
Alexander Moritz über das sächsische Theatertreffen. Morgen ist ein besonderer Tag für die Kölner Museumslandschaft. Näheres dazu von Michael Köhler in den Kulturmeldungen.
Als ewige Dauerleihgabe hat das Kölner Waldraf-Richarts-Museum 1999 schon die Sammlung Corbu mit impressionistischer Malerei erhalten. 2001 entstand der Ungersbau, der sogenannte, nach Oswald Matthias Ungers, dem Architekten, ein Neubau. Platzmangel herrschte aber damals schon. Ein angekündigter Erweiterungsbau wurde nicht in Angriff genommen. Der private Stifterrat des Museums hat die Initiative ergriffen und 2013 einen Architektenwettbewerb ausgelobt. Vorsitzender des Stifterrats ist der 84-jährige Unternehmer Peter Jungen. Morgen ist auch für ihn ein besonderer Tag.
Also Spatenstich ist morgen. Das ist natürlich für alle die, die das seit Jahren betreiben, schon ein besonderer Tag.
Wer mit Sanierung, Restaurierung oder Neuerrichtung kommunaler Kulturbauten vertraut ist, weiß, dass es meist alles viel länger und viel teurer wird als gedacht. Zumal bei Gründungsarbeiten in Köln häufig ein Römer in der Erde zu erwarten ist.
Es wird endlich der vor ziemlich genau 25 Jahren von der Stadt angekündigte Erweiterungsbau für das Waldraf-Richarts-Museum begonnen, in dem mit dem ersten Spatenstich der Bau beginnt.
Und das ist morgen, sagt Peter Jung. Rockig geht's bei uns ja eher selten zu in Kultur heute, aber wenn ein kulturhistorisch bedeutender Musiker der 60er Jahre ablebt, dann muss das sein. Doug Ingel ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Der Sänger, Komponist und Organist war Gründungsmitglied von The Iron Butterfly. Und die haben 1968 ein viertelstündiges Psychedelic-Rock-Hymne gespielt. Mit dem Stück In a Gadda Da Vida gelang ihnen der Durchbruch. Damals erreichten 1-2 Riffs, die reichten aus und natürlich die unentbehrliche Hammond-Orgel. Doug Ingel wurde in Nebraska geboren, wuchs im kalifornischen San Diego auf. Dort gründete er 1966 Iron Butterfly. In the Gadda Da Vida ist als Titel vermutlich unter Alkoholeinfluss entstanden und soll In the Garden of Eden heißen. Das gleichnamige Album hat sich viele Millionen Mal verkauft. Ingel war das letzte überlebende Mitglied der klassischen Iron Butterfly-Gruppe. In a Gadda Da Vida. Don't you know that I'm loving you? In a Gadda Da Vida, baby. Don't you know that I'll always be true?
Und das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten und dann die Informationen am Abend. Und darin hören Sie unter anderem, die AfD ist nach den Kommunalwahlen in Thüringen nicht so stark wie befürchtet. Am Mikrofon war Karin Fischer. Ich wünsche einen guten Abend.